Ihr hört Comic Review, Ausgabe 359 mit der Besprechung zum Buch Amulett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal mit einem ganz besonderen Buch, das mich positiv überrascht hat in zweierlei Hinsicht. Erstens ist es in einem Verlag erschienen, der mir bis dato tatsächlich noch unbekannt war, der Adrian Verlag. Die haben ein Buch rausgebracht, wie ich am Anfang schon gesagt habe, eine Reihe Amulett. Ich habe ein wenig recherchiert. Es scheinen mindestens 8 Bände zu geben, wobei ich die ersten 5 im Besitz habe. Die nächsten Bände sind bereits angekündigt. So kommt oder kam der 6. Band gerade, ist im März erschienen. Band 7 und 8 werden auch demnächst, vermutlich dieses Jahr, noch erscheinen. Diesmal ist Helge nicht dabei. Ich habe trotzdem ich weiß gar nicht so richtig, ob das zielgruppenspezifischen Reviewer mit an Bord. Der kommt später noch einmal zur. Denn der hat im Gegensatz zu mir tatsächlich alle 5 Bände durchgelesen, verschlungen, könnte man sagen, was eigentlich ein Urteil in sich ist. Denn so leichtfertig liest er auch nicht schnell mal irgendwas zu Ende. Aber worum? Mach mal einen Schritt zurück. Worum geht es erst einmal bei Amulett? Ist nur Amulett, also nicht das Amulett. Ich glaube, jedes Buch hat eben noch so einen Untertitel, also kapitelmäßig. Buch 1 ist die Steinehüterin. Und wenn man sich das Cover anguckt, deswegen war ich auch ein wenig überrascht. Ne? Das hat so ein bisschen Manga-esque. Liegt vielleicht daran, dass das Buch von Kazu Kibuishi ist, der sicherlich, ich würde einfach mal jetzt, ich hoffe, ich trete kein Fettnäpfchen, japanische Wurzeln hat oder irgendwas in dieser Richtung eben ersichtlich ist. Wobei das eben nur der Name hergibt. Der hat das Buch geschrieben und gezeichnet und seine Frau, der dankt er ganz am Ende, Taka Kibuishi, die hat wiederum die ganze Sache koloriert. Wobei ich mir jetzt nicht tatsächlich nicht ganz sicher bin, Also er ist in Japan geboren, ist aber trotzdem ein US-Amerikaner, hat dann also quasi in Amerika die Staatsbürgerschaft angenommen, irgendwann, keine Ahnung. Jedenfalls ein sehr sympathischer Mensch, hat mal geguckt, er hat auch eine eigene Homepage, aber das ist scheinbar, er hat schon 2 Sachen gemacht, Flight und Amulett und nicht sogar mehrere, Explorer, plus, wobei wahrscheinlich Amulett tatsächlich so der große Durchbruch war. So, Trivia am Rande. Also wie gesagt, man merkt halt die asiatischen Komponenten, coole Augen, Manga, schön runde Gesichter. Gleichzeitig aber auch dann diese Monster, die so ein wenig an Day of the Tentacle erinnern. Insgesamt das Buch hat sicherlich Momente, also mich erinnert das so ein bisschen auch von der Art der Gestaltung, so von diesen alten Point-and-Click-Adventuren, aber ohne jetzt albern oder platt zu wirken, sondern tatsächlich ein Buch, das man, wenn man es einmal aufgeschlagen hat, kaum aus der Hand legt. Man liest diese, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das sind, 180, 190 Seiten, also wirklich so in einem Rutsch durch, weil man so in die Geschichte hineingesogen wird. Am Anfang werden unsere Protagonisten ein wenig vorgestellt, beziehungsweise passiert etwas, ein Autounfall. Ne? Emily lenkt ihren Vater vielleicht einen Moment ab. Emily ist diejenige, die quasi im Fokus dieser Geschichte steht, die spätere Amulettträgerin. Dann haben wir die Mutter und den Vater und bei einem Autounfall stirbt der Vater, beziehungsweise bleibt das auch ein wenig offen. Es wird nicht so ganz gesagt, ist sie jetzt tot, ist sie nicht tot, aber man geht davon aus, dass der Vater erstmal tot ist. Und weil die Finanzen ein wenig knapp sind, zieht man irgendwo ins Nirgendwo, also 2 Jahre später zwar erst, aber man zieht irgendwo, wo es ein wenig, ja, wie soll ich sagen, da ist der Hund verreckt, ne? Diese bekannte Brücke, so eine Holzbrücke, die über einen Fluss führt und ansonsten ist da anscheinend nicht so viel los. Es ist ein altes Norlin-Dörfchen mit 28.000 Einwohnern und da haben sie noch ein altes Haus quasi von ihrem Vater, von dem Opa, also von Emilys Vater, Opa quasi geerbt. Und dort müssen sie erstmal aufräumen und dann müssen sie Ordnung machen und das machen sie halt so in einem Spiel und gleichzeitig sieht man aber auch hier schon da, der Opa, Silas Shannon, der war so ein bisschen ein verrückter Wissenschaftler. Er hat getüftelt, gemacht und gleichzeitig, glaube ich, relativ Anfang, so auf den ersten 20 Seiten, taucht auch so ein Monster aus dem Nichts auf. Man sieht Bücher, aber die Monster, die sind halt nicht so präsent im Anfang. Ne? Und man weiß aber, okay, die beobachten den und die Mädels oder das Mädel Emily, die durchsucht das Haus und findet dann bei einer ihrer Exkursionen. Also es ist tatsächlich wie so ein Comic, also wie so eine Serie. Also ich glaube, das würde auch perfekt als Comic-Adaption funktionieren, so ein bisschen wie Lock and Key vielleicht, also wo man so langsam sich reinarbeitet, die vielen Fantasy-Wesen müssten animiert werden, aber trotzdem, das könnte richtig gut werden. Wie gesagt, auf dem Cover steht auch, also auf dem Buchcover steht, das ist New York Times Bestseller-Autor, kann ich mir wirklich gut vorstellen, das ist ein perfekter Pitch für irgend sowas in dieser Richtung, also für Serien und Adaptionen. Naja, jedenfalls, also die sind in diesem Haus und dann kracht's und knarzt immer was, ist ein altes Haus und plötzlich wird die Mutter von irgend so einem Monster ja, angegriffen, verschluckt, entführt und da die Emily dieses Amulett immer noch um den Hals hat, fängt dieses Amulett plötzlich mit ihr an zu reden und das ist so der Anfang und sie werden in diese Geschichte reingesogen, also voller Monster, voller Fantasy, voller fantastischer Wesen, so viel vorweg in dieser quasi Parallelwelt, dieser Fantasy-Welt, ganz viele tolle kleine Ideen, also die da einfach vorherrschen, die man gerne anguckt, dann gibt es also Böse, die dann mehr oder weniger vielleicht gar nicht so böse sind. Man weiß es gar nicht so richtig. Also es sind, hinter jeder Ecke leuchtet irgendwas und schaut einen irgendetwas an. Und ich verrate jetzt nicht zu viel, aber sie treffen auf den Opa, der ist nämlich gar nicht tot und der leitet quasi diesen Übertragung dieses Amuletts, dieser Kraft des Amuletts über ihr kleiner Bruder, wehrt sich so ein wenig, dem ist das alles ein bisschen suspekt. Man kommt dann auf diesem Hasen, den wir auf dem Cover sehen, der mich so an hier Day of the Tentacle erinnern. Das ist einfach cool gemacht. Dann gibt es Roboter, die da sind, die eigentlich so die Diener sind. Und das Mädel und der Junge begeben sich quasi auf die Reise, weil sie eben dieses eine Monster, das die Mutter verschluckt hat, eben finden wollen. Am Ende, dieses Buch, das ist so, ja, wie gesagt, Serie Staffel 1 könnte das gut sein. Ne? Also da ist halt dann Schluss. Und ein neues Abenteuer beginnt so mit dem ersten Schritt, einer ganz ungewöhnlichen, coolen Idee. Ich hoffe, dass die weiteren Bücher, mein Co-Host am Ende, der hat es ja komplett gelesen, der ist durch und weg. Ich werde es auch noch komplett einmal lesen, weil es mir so viel Spaß macht. Jedenfalls diese Ideen dann, wie die Geschichte weitergeht oder wie man so den Übergang von Ende Buch 1 zu Buch 2 schafft, das ist einfach wirklich toll gemacht. Kleine, tolle Ideen, die Kolorierung von seiner Frau, von Kazu Kibuishi, die sind mal einfach so ganz platt, in Anführungszeichen, glatt mit Schatten und Schattierung, mal leuchten sie aber und glänzen halt so ein bisschen mit einer Tiefe, mit einer fast gemäldehaften, anmutenden Optik. Also insgesamt hat das, was ich am Anfang so ein wenig dachte, na, das ist halt ein Kinderbuch, gar nichts damit zu tun. Ich kann euch gar nicht mal sagen, ob da irgendwie eine Form von Altersfreigabe, also eine Leseempfehlung gibt es, so 8 bis 12 Jahre. Ja, aber auch deutlich älter. Also ich glaube, bei 12 ist da nicht Schluss. Also jeder, der ein Faible für Fantasy-Literatur hat, für eine gut gemachte Abenteuergeschichte, ich finde es einfach super genial. Und auch dieser Klappentext, der hinten draufsteht, von dem Bone-Erfinder Jeff Smith, sagt, 3 Seiten von Amulett und du bist süchtig, das stimmt vielleicht nicht ganz, bei mir hat es vielleicht 10 Seiten gebraucht, aber man ist halt wirklich ruckzuck drin und man versinkt in quasi durch ein kleines, unbedeutendes Wissenschaftlerhaus im Keller, die beiden Geschwister, Emily und Nevin, die dann da sich auf die Suche machen und alle möglichen Abenteuer bestehen und dabei halt bleibt das wirklich bunt, lebendig und auch nicht schrecklich. Die Monster, jetzt wie gesagt, wenn es Jüngere sich angucken, die haben schon irgendwie ihren Schrecken, aber auch nicht so schrecklich, wo man sagt, die sind ein blutrünstig in irgendeiner Form. Die sind einfach toll gemacht und fügen sich so komplett ein. Also von mir Daumen hoch, unbedingt mal anschauen. Für 9,95 € kann man da tatsächlich nicht so viel verkehrt machen. Und mit, was hatte ich gesagt, knapp 190 Seiten, also wirklich ein Lesespaß vom Feinsten. Und ich habe noch ein paar andere Bücher, die ich demnächst besprechen werde. Dogman und Captain Underpan, die sind dann schon deutlich für das jüngere Publikum, meiner Ansicht nach, wobei ich sie auch nur überflogen habe, meine beiden anderen Co-Hosts in Spe, also erstmal nur einer, der das macht, die sind da auch schon am Verschlingen und Durchbrechen durch diese Art von Büchern. So, das zu meiner Meinung. Insofern kommt jetzt nochmal mein Co-Host. Hallo Jonathan.
Ja, hi Papa.
Du hast bereits alle 5 Bände gelesen, die dir vorliegen oder die uns vorliegen. Wie gefällt dir die Reihe insgesamt?
Die 5 Bände gefallen mir sehr gut. Ich finde auch die Geschichte dahinter ist sehr gut.
Was gefällt dir eigentlich am besten?
Am besten gefällt mir an den Büchern eben, dass es um Zauberei geht, dass es mit Kreaturen ist, weil ich finde ja sowas mit Monstern, Fantasiewesen, Fantasy sehr cool. Ich lese eigentlich auch sehr viel Fantasy.
Und wem würdest du diese Serie empfehlen?
Ich würde die Bände sehr Leuten empfehlen, die auch Fantasy mögen, weil es geht wirklich um Zauberer, Amulette, Monster, Kreaturen. Also um sehr viel Fantasy. Es ist wirklich ein...
Was hat dich bei dieser Geschichte am meisten überrascht?
Mich hat überrascht an den Bänden, da sind ja sehr viele Monster, kommen da drin vor. Wie man sich so viele ausdenken kann und viele Charaktere. Also das Buch ist wirklich sehr viel vielseitig. Ja.
Und dein Fazit zu Amulett?
Ich finde, es hat sehr viel Spaß gemacht übrigens, weil es war eben wirklich war ein schöner Inhalt. Ja, und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich würde es auch weiterempfehlen, eben habe ich ja schon gesagt an wen. Und ja.
Vielen Dank, Jonathan. Also ihr seht, die Zielgruppe ist begeistert. Ich bin es auch und ich bin schon etwas deutlich über die zumindest bei Amazon angegebene Zielgruppe hinaus, aber... Das muss halt nichts heißen. Lasst euch also von dem vielleicht kindlichen Cover nicht so abschrecken oder sagen, nee, das ist nichts für mich. Tatsächlich war ich sehr, sehr positiv überrascht. Daumen hoch von mir, ein tolles Buch. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und seid gespannt, was da noch an weiteren Abenteuern bei Amulett alles so passieren wird. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und schön, dass ihr noch dran geblieben seid zu Why Not Ausgabe 47, sprich es ist das 47. Heft dieser Reihe und eines mal wieder der richtig guten Hefte. Wir tauchen so ein wenig in die Hintergrundgeschichte von Dr. Mann ein, der Anfangspunkt ist eigentlich der, wir sind wieder in Yokota, Japan, beziehungsweise auf dem Schiff. Eigentlich sind wir noch auf dem Schiff, weil am Anfang sehen wir halt Dr. Mann, wie sie erwachsen ist, dann machen wir einen Sprung zurück in ihre Kindheit, weil sie bei ihrer Mutter plötzlich feststellt, dass ihr Lieblingsklau oder eines ihrer Blankies, also die Decken von Motten zerfressen worden ist. Und da kommt man auf ein Gespräch, was weibliche und männliche Motten gemeinsam haben, beziehungsweise was die männlichen halt anzieht und dass sie halt einfach von dem Pheromon, von dem Duft und Sex angezogen werden. Gleichzeitig sieht Dr. Mann in jungen Jahren, wie ihr Vater mit eine Assistentin, aber mit diejenige, die dauernd versucht, sie umzubringen, dass das eine wissenschaftliche Mitarbeiterin von ihrem Vater war, die sich an ihn sexuell rangemacht hat, das bekommt sie mit. Und dann ging es um Drachen, einen japanischen Drachen haben nur 4 Zehen und der chinesische Drachen hat 5 Füße, also 5 Zehen. Und dann, dass sie dann plötzlich dann doch in China landet. Also Gott, in den USA landet, nach Los Angeles ausziehen, wobei da ein bisschen unklar ist, liegt das nur an dem Vater, liegt das nur generell an den Arbeitsbedingungen. Und dann sehen wir auch nur ganz am Ende, und ich verrate es nicht, wie Dr. Mann auf ihren Namen kommt. Ganz cool. Und wir sehen Dr. Mann in jungen Jahren, die so ein Punk, also wirklich unangepasst, cool, tough, daherkommt, gleichzeitig immer noch in ihrer Leidenschaft als Biologin fungiert, ihre ersten amorösen Abenteuern mit Mädels macht und der Vater sie dann quasi nicht verstößt, aber rauslässt und sie dann ein paar Jahre später in Harvard als Professor arbeitet, als Lehrerin und dann kommt so ein wissenschaftlicher Mitarbeiter oder ein Student eigentlich, der davon spricht, dass ihr Vater wiederum ganz kurz davor ist, Menschen zu klonen, also sich selbst, also dem Vater, sich selbst zu klonen, und sie will dem vorauseilen und benutzt ihn dann quasi als wissenschaftlichen Mitarbeiter. Und sie sind dann, sieht man quasi, wie es dazu kam, dass Dr. Mann ihr eigenes Kind zur Welt bringt. Und das führt natürlich in eine Fehlgeburt. Also es führte ja zu einer Fehlgeburt. Und das gibt dann Probleme in der Jetztzeit. Richtig toll, viel, viel ein guter Subtext in diesem Buch wieder. Oder in diesem Heft in dem Fall. Ich bin einfach begeistert. Das sind so die Lichtpunkte von Why the Last Man, weil ich das so unheimlich gerne lese. Und wie gesagt, in diesen Rereads immer noch grandios. Man merkt halt einfach, wie viele kleine Details man beim ersten Mal überliest, beim zweiten Mal überliest und beim dritten, vierten Mal dann erst wieder nochmal aufpackt oder einfach in den Kontext bringt, in dem wir uns allgemein befinden. Also ganz, ganz großartiges Kino. In diesem Sinne, der Hinweis, ne, das ist Ausgabe 47 von Why Not in den anderen Comic Reviews. Davor gibt es also alle anderen Hefte auch nochmal besprochen. Wenn wir irgendwann durch sind, mache ich ein riesengroßes Paket, dann könnt ihr euch Why the Last Man in einem Atemzug anhören. Wird bestimmt stunklangweilig, aber naja, Gott, da müsst ihr dann durch. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.